Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Fußball ist Geschichte, darum reden wir rüber. So auch heute, Folge 42. Mir gegenüber sitzen Hans und Mario, hallihallo. Mario, die vergangene Folge, du bist ja jetzt neu dabei, die vergangene Folge war deine erste. Wie hat sich's für dich angefühlt?
Ich dachte, jetzt werde ich ausgefragt, weil über die Inhalte, was wir besprochen haben und so weiter. Nein, es war sehr schön, es war sehr schön.
Ja, es hat auch, bei Social Media kam auch sehr gut an, dass wir Jamie Carragher dabei hatten, also einer der deutschen Liverpool-Fanclubs hat uns sofort angeschrieben und hat unsere Folge auch auf deren Internetseite gepostet. Waren auch sehr beeindruckend, dass wir sowohl Jamie als auch Martin Tyler dabei hatten. Also vielen Dank nochmal.
Und Mario Harter.
Sehr gerne. Natürlich. Also ich muss dazu sagen, Jamie hat mir danach auch noch geschrieben.
Ja.
Martin natürlich auch. Sie haben inhaltlich nichts verstanden, aber sie haben sich, glaube ich, auch gut aufgehoben gefühlt zumindest.
Sehr schön. Hans, heute ist es deine Folge sozusagen. Du hast diese Folge vorbereitet und wir haben vorhin schon mal so ein bisschen drüber geredet. Ich glaube, das ist heute die erste Folge, die nicht jetzt primär um Triumphe geht. Ne? Es geht am Ende dieser Folge nicht um Pokale, um irgendwelche Medaillen. Erzähl mal, worum geht's heute?
Ja, wir sind ja nach wie vor in unserem Mai Tai. Dieser Monat knallt besonders. Den habe ich mir fett aufgeschrieben, den Claim, dass ich den heute mal am Stück verkaufe. Super. Wir hatten mit Schalke in diesem Monat schon großes Drama und zuletzt eben zweimal Champions League mit großen Helden wie Lars Ricken oder Jerzy Dudek, der Torhüter von Liverpool, der Elfmeter gehalten hatte gegen Milan und am Ende Liverpool einen unfassbaren Titel beschert hatte. Heute gehen wir in die Bundesliga und heute gehen wir in den Tabellenkeller. Anders gesagt, Nachholspiel meldet sich vom Abgrund. Jetzt klingelt es sicherlich bei dem einen oder anderen Fußballfan da draußen. Natürlich eine Anspielung an das dramatische Abstiegsfinale der Saison 98-99. Und mit diesem Satz wollen wir natürlich auch den Kommentator von damals ehren, nämlich Günter Koch, der für den Bayerischen Rundfunk das Spiel oder eines dieser packenden Spiele kommentierte. Er war Teil der Hörfunkkonferenz und mit Günter Koch werden wir auch gleich telefonieren und mit ihm über diese wirklich spannungsgeladene Dramatik von damals auch sprechen. Könnt ihr euch, was wir sehr gerne beim Nachholspiel machen, erstmal quasi unsere Perspektive hier breitreten, könnt ihr euch an dieses, ja, an diesen Spieltag von damals erinnern oder überhaupt an diese Saison? Mario, ich gucke vor allem in deine Richtung, denn als Bayern-Fan dürftest du vielleicht an diesem Tag große Kopfschmerzen noch gehabt haben.
Also die ganze Woche war natürlich eine Katastrophe aus meiner Sicht. Das war, glaube ich, damals noch am Mittwoch natürlich, das Champions-League-Finale, 26. Mai 99. Bayern gegen Man United in Barcelona. Das war hart natürlich, für Bayern-Fans besonders, aber insgesamt für Fußball-Deutschland war das natürlich schon auch ein hartes Spiel. Aber dass es dann am Wochenende gleich so weitergeht, dann, ja, ich kann mich gut dran erinnern. Die Abstiegskonferenz hat mich gepackt, aber nicht so sehr wie das Champions-League-Finale unter der Woche.
Über das wir hier bei Nachholspiel dann nächste Woche sprechen werden. Olli, der mir zunickt. Und
ja, ich gucke vor allem in Marios Richtung, der als Bayern-Fan da ganz besonders gefordert sein wird.
Stand nicht im Vertrag, ne, als wir Mario hier...
Ja, damit werde ich jetzt überrascht. Das höre ich gerade zum ersten Mal jetzt.
Ja, also ja, ich war damals noch nächste Woche. Ja, wo warst du damals?
Ja, ich war damals 13 Jahre alt, wirklich, deswegen freue ich mich sehr drauf, gleich mit Günter Koch zu sprechen. Denn ich habe damals jedes Wochenende wirklich mir die ARD-Hörfunkkonferenz angetan. A, weil wir keinen Premiere hatten. Vater war etwas geizig. Aber vor allem B, weil ich es am Radio einfach immer besser finde als im Fernsehen. Auch heute noch. Also es war immer, der Standard bei uns, es ist so skurril. Normalerweise, wir haben die erste Halbzeit uns angehört und in der Halbzeit hat Vater dann ausgemacht und dann haben wir uns um 18 Uhr die Sportschau angeguckt. Weil wir ja so, wir hatten das Gefühl, wir wussten schon was, aber wie es ausgeht, Olli, das gucken wir uns dann später an. Total Banane. So, ich schaffe mir meine eigene Spannung. Aber wenn es dann solche Sachen waren wie eben letzter Spieltag, wo alle Spiele gleichzeitig waren und diese Saison, Hans, da kommst du ja gleich drauf, warum diese Saison so besonders war, das mussten wir uns dann bis zum Ende anhören. Und ich werde nie vergessen, dieses Zwischenspiel mit Manni Breukmann und ich glaube Dirk Schmidt hieß er beim Spiel der Frankfurter und eben Günther Koch, da habe ich richtig Bock drauf auf diese Folge. Das war auf jeden Fall, wenn diese Schalke-Folge nicht schon gewesen wäre, dann ist das jetzt hier auf jeden Fall die spannendste.
Und wo ich dich jetzt mit Kopfhörern auf dem Kopf und mit Mikrofon in der Hand sehe, du bist ja auch der Einzige von uns dreien. Wir haben ja alle, wie vielleicht der ein oder andere schon herausgehört hat, einen journalistischen Hintergrund. Wir arbeiten im Bereich Fußball, aber Olli, du hast mal als junger Kerl auch Radiokonferenzen mitgemacht, richtig?
Oh Gott. Ja.
Hast du dich auch vom Abgrund gemeldet, oder?
Ja, das war damals ein Internetradio. Witzigerweise war da zum Beispiel auch Robbie Hunke dabei, der jetzt ja in der Quarantänezeit von sich reden, wie sagt man? Wir sind ja hier bekannt für unsere Sprichworte.
Reden gemacht hat.
Ja, ist bestimmt falsch, wenn du
wie
das
ihm
so
die Schnauze
erkennst.
Gewachsen ist, Hans.
Ja, genau.
Oh. Auf jeden Fall, der jetzt zu einiger Berühmtheit gekommen ist. Robbie, ich und noch so 5, 6, 7 andere Jungs und wir haben eine Konferenzschaltung der Regionalligen gemacht, 2007. Da war die Regionalliga die dritthöchste Spielklasse und da Robby war zum Beispiel immer im Kölner Raum unterwegs, weil er da studiert hat und ich im norddeutschen Raum, weil ich in Bremen studiert habe und dann saßen wir Jungs mit dem Handy und so Baulärm-Kopfhörer in irgendeinem Regionalligastadion und haben dann in meinem Fall zum Beispiel Werder 2 gegen Fortuna Düsseldorf kommentiert. Damals neben mir übrigens auf der Tribüne Dr. Theo Zwanziger, der Düsseldorf-Sympathisant war zu dem Zeitpunkt. Ich weiß nicht, ob das immer noch ist, aber es war sehr skurril. Genau, und deswegen habe ich das kommentiert. Und deswegen muss ich zugeben, habe ich halt auch so eine große Leidenschaft für Fußball im Radio, weil ich da gemerkt habe, wie schwierig das ist, einerseits nah am Geschehen zu sein und andererseits, und da kommen wir jetzt auch zu Günther Koch, einfach dem Zuhörer Bilder in den Kopf zu pflanzen. Das ist wohl das Schwierigste.
Ich war einmal, weiß gar nicht, ob ihr das wisst, Jungs, mit Karl-Heinz Kahrs, den kennt ihr bestimmt auch vom ARD-Radio, im Stadion. Der hat mich einmal mitgenommen zu einer seiner Reportagen Bayern gegen Freiburg 2011. Wir haben uns durch Zufall kennengelernt bei der Ski-WM in Garmisch und er musste dann nach dem Abfahrtsrennen daherfahren und dann konnte ich mitkommen. Und das war echt cool, weil ich habe eigentlich auch bei der Ski-WM gearbeitet, aber er hat mich dann mitgenommen. Und es war wahnsinnig beeindruckend. Also Olli, wie du gerade schon gesagt hast, dass eigentlich so der Radiokommentar schon echt extrem beeindruckend ist und sowas da auch. Die sitzen da halt wirklich mit einer Stoppuhr in der Hand, die Jungs, weil sie wissen, ab und zu machen sie das jetzt für den Bayerischen Rundfunk, dann für einen SWR, MDR, NDR, da wird der durchgewechselt und dann geht das halt wirklich auf die Sekunde genau und das war schon richtig beeindruckend, ja.
Ich hab mein Praktikum während des Studiums auch bei WDR 2 gemacht in Köln und dort halt mit Manni Breukmann und so weiter war ich dann halt im Stadion und genau das, was du sagst, das ist das, was die allergrößte Kunst ist. Die ganzen Sender untereinander, BR, MDR, WDR, NDR, die feilschen unter der Woche, beziehungsweise verhandeln, wer wann wie geschaltet wird. Und dann sitzen die da mit zwei Uhren. Einmal die Uhrzeit und einmal, wie du schon sagst, mit einer Stoppuhr. Und dann heißt es, okay, beispielsweise Günther Koch, du bist jetzt von 15.37 Uhr bis 15.37.30 Uhr für den WDR. Dann pustest du 25 Sekunden durch, dann bist du beim NDR. Das ist so kompliziert, die haben teilweise pro Spiel 15 bis 20 Einblendungen, ganz große Kunst und da dann so etwas für die Geschichtsbücher zu schaffen, wie wir heute besprechen werden, das ist ja einfach nur eine krasse Leistung.
Also wir hören schon, Olli ist der absolute Fachmann, was Radiokonferenzen angeht. Vielleicht binden wir nachher Olli mal so als Übergangselement ein, dass dann Olli von Günter Koch zu Manni Breukmann überleitet, mal schauen. Aber dann natürlich auch in so einer schönen Radiostimme, ne? Nee, keine Angst, ja. Machen wir nicht. ja, wir gehen jetzt mal in die Thematik und wir müssen uns erstmal die Schauplätze der Spannung anschauen und zwar das Frankenstadion in Nürnberg, das Waldstadion in Frankfurt und das Ruhrstadion in Bochum.
Das waren noch Namen.
Ja, sehr ungewohnt, ne, dass ein Stadion noch Stadion hieß und nicht so wie heute der Hauptsponsor irgendwie ja so als Stadionname umfunktioniert wird. Die ARD-Hörfunkkonferenz mit folgenden Protagonisten. Wir haben es eben schon angedeutet, in Nürnberg natürlich Günther Koch, vom Bayerischen Rundfunk. In Frankfurt saß Dirk Schmidt vom Hessischen Rundfunk und in Bochum Manni Breukmann, mit dem du sogar zusammengearbeitet hast, Olli, vom WDR. Ja, zu Hause könnt ihr euch jetzt eigentlich den Taschenrechner dazu holen, denn heute wird die Tordifferenz in der Tabelle eine entscheidende Rolle spielen. Nur zur Orientierung, wenn zwei Teams den identischen Punktestand und die gleiche Tordifferenz haben, dann zählen immer die Tore, die das Team mehr geschossen hat, um am Ende eben den Tabellenplatz quasi zu unterscheiden.
Soweit komme ich noch mit.
Soweit kommst du noch mit, das ist gut. Wir müssen heute, glaube ich, immer wieder mal so ein bisschen innehalten und nochmal die, so gesehen in dieser Blitztabelle, die ja damals dann auch immer wieder von den Reportern, und das ist eben auch an sich die beeindruckende Leistung, dass du damals ja nicht nur das Spiel kommentieren musstest, du musstest ja auch sofort im Kopf rechnen, okay, wo sind die jetzt, ein Tor mehr, ein Tor weniger. Das machen wir heute auch so ein bisschen und sprechen erstmal über die Ausgangslage, damit wir wissen, wo wir sind. Bayern, das hast du erzählt, hatte noch ein großes Trauma zu verarbeiten, war aber längst Meister. In der Torjägerliste standen sich Michael Preetz und Ulf Kirsten gegenüber, die noch um die Kanone kämpften. Gladbach und Bochum standen als Absteiger bereits fest. Bei der Eintracht aus Frankfurt kam hinten raus in der Saison nochmal so ein bisschen Hoffnung auf, denn sie hatten Feuerwehrmann Jörg Berger installiert, der erst 7 Spiele vor Schluss sich auf die Trainerbank setzte und diese Aufholjagd der Frankfurter mit seiner ganzen Erfahrung und mit seiner wahrscheinlich auch besonderen Art, die Mannschaft in einer sehr kritischen Phase zu erreichen, es eben wirklich geschafft hatte, dass man hinten raus eben noch eine Chance hatte, eine theoretische. Wir reden insgesamt von 5 Mannschaften, die am letzten Spieltag noch absteigen konnten. Jetzt müssen wir die einmal durchgehen, damit wir genau wissen, wo wir stehen. Also Eintracht Frankfurt, 34 Punkte, eine Tordifferenz von minus 14.
Du gehst jetzt von unten nach oben.
Genau, auf Platz 16, zu Hause gegen Kaiserslautern, die eben noch in die Champions League konnten. Lautern, ja, das Jahr zuvor unter Otto Rehhagel Meister geworden. Dann haben wir Hansa Rostock, 35 Punkte, eine Tordifferenz von minus 10, musste beim sicheren Absteiger Bochum ran. Und da hat der ein oder andere gedacht, ja gut, die sind abgestiegen, der vermeintlich einfachste Gegner. Mhm. Besondere Beruhigungspillen brauchte der SC Freiburg, denn die hatten 36 Punkte und eine Tordifferenz von minus 9 und waren eben im Frankenstadion beim 1. FC Nürnberg. Also haben wir hier das direkte Duell zweier abstiegsgefährdeter Clubs. Der Club selber, man könnte sagen, war eigentlich relativ safe, denn sie hatten 37 Punkte, eine Tordifferenz von minus 9 und dieses Spiel zu Hause gegen Freiburg, das hoffe ich, dass wir das später auch von Günter Koch noch hören. Also im Vorfeld dieses Spiels waren da sehr viele Verantwortliche, aber auch Spieler, die gesagt haben, also es muss echt mit dem Teufel zugehen, dass wir am Ende noch absteigen.
Ja, 3 Punkte und 5 Tore, also das ist ja... Boah, da würde man heute auch schon fast die nie wieder zweite Liga T-Shirts auspacken vor diesem Spieltag. Schon, also das noch zu verspielen, dann möglicherweise, das wäre schon ein starkes Stück. Also
ja, oder am Ende vielleicht sogar auch eine Kunst, die wir vielleicht heute heraushören werden.
Ach, 5 Mannschaften innerhalb von 3 Punkten, das ist Wahnsinn.
Genau, und wir haben noch den VfB Stuttgart. Die hatten 36 Punkte, eine Tordifferenz von minus 8. Ich hoffe, ihr schreibt zu Hause alle mit, denn ich lese das hier schön ab. Aber Olli, ich sehe schon deinen kritischen Blick, du schaust parallel auf die Tabelle.
Das war alles, das stimmt bisher alles.
Ja, ja. Die Schwaben mussten zu Hause gegen Main Werder Bremen antreten und witzigerweise gab es im Vorfeld eine Umfrage im ARD Morgenmagazin und die meisten Zuschauer sagten, dass die schlechtesten Karten der VfB Stuttgart hat. Denn die Stuttgarter galten jetzt nicht so als, sagen wir mal, abstiegserfahren, was große Endspiele angeht.
Das sollte sich ändern.
Das sollte sich ändern, denn man kann auch sagen, Pustekuchen, um 15.37 Uhr fällt das erste Tor, das den Kandidatenkreis auf 4 Clubs dann reduzierte und das Tor erzielte Freddy Bobic, heute großer Macher bei Eintracht Frankfurt, damals ein Teil des legendären magischen Dreiecks beim VfB Stuttgart. Es war so gesehen sein Abschiedsgeschenk für seinen Club, denn er sollte danach zu Borussia Dortmund wechseln. Diese Zeit, Bobic bei Dortmund, kann ich mich
Reden wir besser nicht drüber.
Reden wir nicht drüber. Auf jeden Fall hat sich an diesem Ergebnis nichts mehr geändert. Stuttgart gewann 1:0 und war damit raus. Frankfurt 15:59, Stuttgart führt, bleibt auf dem Abstiegsplatz. Es ändert sich nichts. Gleichzeitig trifft Ali Güneş in Nürnberg für den Sportclub aus Freiburg. Die Tabellenkonstellation änderte sich nach wie vor nicht, denn Frankfurt war nach wie vor Absteiger. Dann erzielte der SC auch noch das zweite Tor, es war wieder Güneş, hat einen großen Tag erwischt. Ja, ihr könnt euch denken, Frankfurt nach wie vor auf Platz 16. Dann wurde es allmählich interessant. Oliver Neville bringt Rostock in Bochum in Führung. Und das hatte zumindest schon mal für den einen oder anderen Beobachter, die vielleicht auf der Seite der Frankfurter waren, so etwas Hoffnungsvolles, wenn Rostock am Ende gewinnt in Bochum, dann ändert sich natürlich wieder die gesamte Konstellation. Dennoch war Frankfurt Uhrzeit 16:07 nach wie vor auf dem Abstiegsplatz. Jetzt gehen wir in die Halbzeitpause. In der Halbzeitpause keine Tore in Frankfurt. Nürnberg, wie wir gehört haben, zweimal durch Güneş in Rückstand geraten, 0:2 und war bis dahin auf Platz 15 abgerutscht. Der Vorsprung auf die Eintracht beträgt aber zu diesem Zeitpunkt noch 2 Punkte und 3 Tore. Wir müssen heute immer wieder die Tordifferenz erwähnen. Wieder Anpfiff in Frankfurt und auf einmal erwachte die Eintracht.
Tor in Frankfurt, 46. Spielminute und was für ein Ding! Aus der halbrechten Position kommt Chen Yang angelaufen in den Strafraum hinein. Jeder denkt, der mitgelaufene Jan-Orge Fjörkow bekommt den Ball zugeschoben. Ist aber nicht so. Chen Yang, der packt einen aus und mit dem rechten Außenriss jagt er das Leder schräg oben ins linke obere Tordreieck. Ein tolles Tor, 1:0 für Frankfurt.
Ja, Dirk Schmidt, der Kommentator vom Hessischen Rundfunk, war in der 46. Minute schon in der Nachspielzeit. Das war sehr...
Das meinte ich mit Radio
übrigens. Geil, ne?
Also ich weiß ganz genau, wie das Tor gefallen ist. Also auch, dass er das mit Fjordhoft in der Mitte erzählt, das ist super. Also und ich kann mich auch, jetzt wo er das so erzählt hat, kann ich mich auch gut an das Tor erinnern. Wir werden ja jetzt über dieses Spiel vor allem sehr viel reden. Das waren fast nur geile Tore. Also das Beste kommt natürlich zum Schluss, aber davor auch 2-3 weitere Buden und ich werde nachher mal auch, weil mir die Mannschaft damals, weiß ich noch, sehr gut gefallen hat, auch so ein bisschen mal durch den Frankfurter Kader gehen. Da sind Spieler dabei, geilste Geschichten. Aber jetzt erstmal weiter in der 46. Sorry, Hans.
Ja, jetzt hat Olli schon so ein bisschen vorgegriffen für alle, die zu Hause sich dachten, ich weiß gar nicht, wie das damals ausgegangen ist. Ja, Hate-Post.
Ich habe nichts gesagt, ich habe nur gesagt, da fallen schöne Tore.
Aber es sind natürlich noch weitere gefallen, beziehungsweise es mussten aus Sicht der Eintracht noch weitere Tore erzielt werden, denn sie brauchten nach diesem 1:0 noch 2 weitere Tore, um die Klasse zu halten. Günter Koch saß im Frankenstadion, mit dem wir ja auch gleich telefonieren, und der ahnte damals schon Böses.
In der Pause schlürfte man Sekt und man offerierte Eisbombe. Hat man keine Ahnung, dass der Club möglicherweise wieder in den Abgrund stürzt? Frankfurt führt, der Club liegt hinten. Der Dirk hat's gesagt, man könnte sagen, es steht noch 13:11 für den Club. 2 Tore Vorsprung in der Gesamtabrechnung bei Punktgleichheit bei 37 Punkten. Aber die Klubberer liegen hinten gegen den Sportclub Freiburg 0:2. Der Club ohne Saft, ohne Kraft. Und im Moment sieht es nicht so aus, als ob er überhaupt Begriffe, worum es hier geht. Es geht möglicherweise abermals in den Keller, in den tiefen, tiefen Keller. Aber noch scheint die Sonne über dem Frankenstadion. Doch die ersten grau-blau-dunklen Wolken ziehen sich schon zusammen.
Ja, beeindruckend. Günter Koch, der am Anfang seines Kommentars erst einmal die ganze Tabelle durchrechnet und die Konstellation für alle nochmal, finde ich, sehr verständlich erklärt und dann parallel noch diese Bilder kreiert. Irre.
Da hat man den Abgrund schon zum ersten Mal gehört, der nachher noch eine große Rolle spielt. Und vom Wetter hat man natürlich auch gleich noch was erfahren.
Ja, aber das finde ich, ich finde das im Nachhinein natürlich auch interessant. Denn wenn dann alles vorbei ist und dann sagt man, ja, ich habe damals schon gedacht oder in der Halbzeit schon vermutet. Naja, aber als Radiokommentator, wenn er alles ausspricht, was er denkt, und Günter Koch schätze ich jetzt mal als so einen offenen Typen ein, dann kann man ja hinterher sagen, ach, guck an. Der Günther hat's ja gesagt, so nach dem Motto. Denn er hat ja wirklich schon gewarnt. Nur so nach dem Motto, freut euch noch nicht zu früh, was ich auch absolut nachvollziehbar finde. Du weißt ja nie, was bei Frankfurt gegen Lautern passiert. Und wenn Ali Güneş einen noch besseren Tag hat, dann macht er noch sein 3. und 4. Also nicht zu früh freuen.
Ja, man hört ja vielleicht auch schon so ein bisschen heraus, dass Günther Koch in seinem Herzen zwei Klappen hat. Einmal die Sportreporter-Leidenschaft und auf der anderen Seite schlägt sein Herz auch ein wenig für den Club. Was heißt ein wenig? Das werden wir gleich heraushören, dass es dann doch vielleicht etwas mehr ist. Wie sah das Spiel aus? Nürnberg war nervös, Freiburg spielte dagegen locker auf. Und wir dürfen hier nicht vergessen, das war ja ein direktes Abstiegsduell. Auf der Seite der Klubberer Trainer Friedel Rausch und auf der Seite der Freiburger stand Volker Finke an der Seitenlinie. Auch das ist an sich einfach ein spannendes Trainerduell, ne? Zwei ja wirklicher Bundesliga-Legenden, wenn wir so möchten. Und beide haben versucht, immer wieder auch so die Ergebnisse auf den anderen Plätzen zu erfahren, was auch Günter Koch im Folgenden dieser Radioreportage auch wunderbar beschreibt, dass die beiden also immer wieder den Kontakt zu ihren Assistenten suchen. Also pure Anspannung. Und was irgendwie ganz interessant oder ja schon fast witzig ist, wenn man sich diese Konferenz heute nochmal anhört, wir werden das natürlich in die Shownotes packen, diese ganze Spannung wird zweimal unterbrochen durch Verkehrswarnungen.
Oh Gott.
Denn irgendwann kommt dann dieser Satz, Vorsicht an alle Autofahrer, Kinder auf der Autobahn. Wo du dir als Fußballfan denkst, eigentlich mach weiter jetzt, ich will wissen, wie das Spiel weitergeht. Aber auf der anderen Seite denkst du dir auch, Kinder auf der Autobahn, nicht so cool, hoffentlich passiert da nichts Schlimmeres. Gute 20 Minuten sind noch zu spielen. Es kommt zum Elfmeter in Frankfurt. Michael Schönberg gleicht für Lautern aus. Lautern wieder in der Champions League. Jubelstürme in Nürnberg, denn die Clubfans im Stadion hatten alle das Radio am Ohr. Aber das Feuer wollte nicht auf die Mannschaft übergehen. Wir haben eben Günter Koch schon gehört, dass da so ein bisschen viel Larifari von den Gastgebern gespielt wurde. Während aber in Frankfurt das nächste Bier aufgemacht wurde.
Günter Koch, Tor in Frankfurt. 2:1 für die Frankfurter Eintracht. Thomas Davanzi nach einer Flanke von der linken Seite von Marco Gebhardt steht da am sogenannten langen Eck und nickt den Ball ein. Toll gemacht vom kleinen Sobotzik, hochgestiegen und den Ball nach unten gedrückt. 2:1 und jetzt ist wieder vieles offen. Kaiserslautern aus der Champions League draußen und die Eintracht spielt wieder richtig mit in Sachen Klassenerhalt.
Ja, Thomas Sobotzik, die Hoffnung lebte wieder in Frankfurt. Und wir dürfen nicht vergessen, es gab ja auch noch dieses Spiel in Bochum. Und Manni Breukmann, der jetzt in dieser Konferenz allmählich warm lief.
Tor! Tor in Bochum! 1:1 zwischen dem VfL Bochum und Hansa Rostock. Und Stefan Kunz ist es gewesen. Jetzt fangen plötzlich die Rostocker wieder an zu wackeln.
3 Minuten später geht der VfL sogar in Führung. Hansa steht das Wasser bis zum Hals. In Frankfurt fallen sich dagegen alle um den Hals. Denn die Konstellation in der Tabelle hatte sich geändert. Rostock steht auf dem Abstiegsplatz. Kurz darauf. Ausgleich Rostock. Das dritte Tor binnen 6 Minuten. Viktor Agali. Hansa weiter nicht gerettet. 17:07 Uhr. Frankfurt inzwischen im Torrausch. 3:1 durch Marco Gebhardt.
Nürnberg war mit dem übrigens.
Ja.
Wahnsinnstor.
Magst du es uns einmal als Radioreporter von damals?
Nee, Entschuldigung, ich konnte nicht an mir
halten. Weil ich die Bude jetzt gerade nicht mehr vor Augen
habe. Das war so ein bisschen, könnt ihr euch noch erinnern an das erste André Schürrle-Tor gegen Brasilien? Ich glaube, das war das 7-0, das 6-0. Wo der Einwurf von der, du warst ja da, Mario, du warst im Stadion. Ja. Einwurf, und dann kriegt er den und wämst den unter die Latte. So ähnlich war das Ding von Marco Gebhardt. Ball kommt, ich glaube auch ein Einwurf, wenn mich nicht alles täuscht, von der Gegengrade, von der, wo ein Einwurf halt gemacht wird, also an der Außenlinie, kommt rein, er nimmt sich den mit der Hacke so rüber und wichst den mit dem Außenriss oben in den Winkel. Unfassbares Tor. Also das hat echt Spaß gemacht, diese Bude. Es reden kaum noch Leute über dieses Tor. Naja, weil danach ja noch ein, zwei Sachen passierten. Aber Marco Gebhardt, auch ein krasser rechter Fuß.
Ich kann mich leider nicht erinnern, muss ich leider zugeben.
Hat in der Saison, wie ich gerade sehe, übrigens nur 2 Tore gemacht. Eine war sehr, sehr wichtig.
Ich stelle mir gerade vielmehr die Frage, ob Olli mit seinem Vokabular ins Tor gewichst ein Teil der ARD-Hörfunk Konferenz hätte sein dürfen. Ja, heute vielleicht schon, oder?
Ja, also Günther Koch hören wir jetzt ja auch. Der sagt ja jetzt auch ja nur ein, zwei Sachen, die man vielleicht nicht unbedingt sagen sollte. Also passt schon.
Ja, wir geben auch gleich wieder zu den Kollegen rüber. Wir fassen nochmal kurz zusammen. Es ist 17.07 Uhr. Frankfurt führt 3:1. Nürnberg mit dem 0:2 gegen Freiburg nach wie vor sicher. Aber Frankfurt durfte eben kein weiteres Tor mehr schießen.
In Frankfurt! 4:1 für die Frankfurter Eintracht. Bernd Schneider macht den Treffer. Günther. Und was heißt das? Das heißt, dass Frankfurt jetzt eine Tordifferenz von -11 hat. Wie der erste FC Nürnberg. Aber die Frankfurter Eintracht hat mehr Tore erzielt und nach meiner Rechnung. Und ich bin kein großer Mathematiker. Ist damit der erste FC Nürnberg auch wieder in noch größere Abstiegsgefahr geraten. Also das ist kein Zweikampf mehr, sondern das ist jetzt ein ganz glasharter Dreikampf, Günther Koch.
Du hast alles gesagt. Im Moment, das ist 17:11 Uhr, ist der Club nach 79, nach 84, nach 94 und nach 99 fast abgestiegen. Alles hängt jetzt von Bochum gegen Hansa Rostock.
Ja, in der einen Hand der Taschenrechner, in der anderen das Mikrofon.
Wahnsinn. Heute drückst du auf deine App und es wird genau ganz schnell die Blitztabelle dir gezeigt. Und die Jungs mussten, während sie, was wir vorhin gesagt hatten, ständig noch mit ihren Kommandos auf dem Ohr umgehen mussten, dann während des Kommentierens auch noch so rumrechnen. Boah, und da sich viele Leute ja vor allem immer noch auf das Radio berufen haben, damals 99, da wird dir natürlich auch das noch mehr übel genommen, wenn dir da ein Fehler unterläuft, weil da geht's ja wirklich um richtig viel.
Falls der Torschütze untergegangen ist, Bernd Schneider, der weiße Brasilianer.
Ja, und nur einer von zwei weißen Brasilianern bei der Eintracht damals. Ansgar Brinkmann übrigens auch noch. Jan-Age Fjørtoft hat später mal erzählt, dass Brinkmann sich den Namen allerdings selber gegeben hat. Und Bernd Schneider wurde der Name gegeben.
Ja, die Frage, also, was ist cooler, ne? Also eher die erste Variante.
Ja, aber Frankfurt, ich hab's vorhin gesagt, geile Namen. Ansgar Brinkmann, Fjørtoft, Bernd Schneider, übrigens Peter Hubtschew in der Abwehr, falls sich die Älteren unter uns noch dran erinnern können. Peter Hubtschew, Abwehrchef bei den Bulgaren bei der WM 94, als man völlig überraschend die Deutschen rausgehauen hat in den USA. Da hat Peter Hubtschew schon gespielt und war Abwehrchef der Eintracht. Hinter ihm im Kasten Oka Nikolov. Also es waren sau krasse Spieler. Olaf Janssen noch. Und
war das Bernd Schneiders letztes Spiel für Frankfurt? Weißt du, jemand? Bevor er zu Leverkusen ging?
Ja. Ist danach dann weggegangen. Ja.
Und Nikolov ist heute, habe ich letztens zufällig gelesen, Oka Nikolov ist heute bei Philadelphia Union Torwart und Co-Trainer. Ja.
Den haben Hans und ich vor, ich glaube, 2 Jahren oder so, war der mal zu Besuch bei Sky und dann haben Hans und ich ein Foto mit ihm gemacht, weil unser Mitbewohner Eintracht-Fan ist.
Ah, ja.
Und seine erste Reaktion war, wer ist denn das? Ich glaube, so richtiger Eintracht-Fan,
großer Fan,
das schon erkannt.
Ja, muss auch sagen, dass sich der Nikolov auch so ein bisschen verändert hatte. Bisschen zumindest, also wirkte schon.
Breite, ne?
Ja, schon.
Ja, aber wie gesagt, ich wollte es nur mal kurz einwerfen. Also du hattest krasse Spieler. Du hattest dann noch so diese Eintracht-Ikonen mit Bindewald und Schur. Und ja, da waren dann schon ein paar, Ralf Weber und so weiter. Also es war so typische 90er-Jahre Frankfurter Mannschaft.
So, nach der ganzen Bundesliga-Nostalgie müssen wir jetzt auch wieder selber den Rechenschieber rausholen, denn Frankfurt und das 4:1, das bedeutete Frankfurt und Nürnberg mit einer Tordifferenz von -11. Und ihr erinnert euch an meinen Hinweis ganz am Anfang, Frankfurt hatte mehr Tore erzielt, insofern war Frankfurt nun vor dem Club.
Ja.
Wir haben eben schon darüber gesprochen, ein Hardcore-Job für die Kollegen vom Hörfunk, die das eben alles immer wieder parallel ausrechnen mussten. Rostock war mit 36 Punkten aber immer noch Absteiger. Das dürfen wir an dieser Stelle nicht vergessen. Aber dann funkte wieder Manni Breukmann dazwischen.
Tor! Tor für Rostock! Majak! Der eingewechselte Majak macht ein Kopfballtor und 7000 Ostsee-Anrainer, die 7000 Fans, die mitgereist sind, sie sind aus dem Häuschen.
Krasse Auswärtsreise von Rostock bis nach Bochum, das ist ein Stück.
7000 Ostsee-Anrainer.
Ostsee-Anrainer, ja.
Da muss dir erstmal einfallen in dem Moment.
Aber dafür haben sie auch ein gutes Spiel zu sehen bekommen. 17:12 Uhr drehte der eingewechselte Majak das Spiel. Das ist übersetzt die 83. Minute. Neuer Absteiger war zu diesem Zeitpunkt dann, na, habt ihr mitgerechnet?
Müsste dann Nürnberg, nee,
Frankfurt? Nürnberg, richtig.
Ja. Nürnberg.
Nürnberg war auf dem ja auf dem Platz, der eben dann die zweite Liga bedeutet hätte. Ich fasse doch mal zusammen. Rostock mit 38 Punkten, 14. Nürnberg und Frankfurt beide 37 Punkte, aber wegen der berühmten Tordifferenz und den mehr geschossenen Toren der Eintracht Nürnberg am Abgrund. Aber wir haben ja auch noch Günter Koch. Und der, glaube ich, hatte in dieser Konferenz noch ein Wörtchen mitzureden.
Hansa Rostock führt um 17.12 Uhr mit 3:2 und alles kann gut werden für Hansa.
Tor in Nürnberg, ich mach das nicht, ich halte das nicht mehr aus, ich will das nicht mehr sehen, aber sie haben ein Tor gemacht, ich glaube es nicht, aber der Ball ist drin, ich weiß nicht wie, Kopfball von Nickel, die Leute haben es gehört, dass Frankfurt vorne liegt, dass Rostock vorne liegt, jetzt liegt der Ball im Netz, nur noch 1:2, ich halte das nicht mehr aus, nein, es tut mir leid, 1:2.
Ja, 85. Minute, Torschütze Marek Nickel. Ich habe immer gerade noch so ein bisschen Gänsehaut, weil das einfach so geil ist, wie Günter Koch wirklich so aus dem Hintergrund schon zu hören ist. Und wir haben ja davor auch mitbekommen, dass er mit der Leistung der Nürnberger nicht so zufrieden war und zumindest auf Seiten der Klubberer nicht so viel Feuer im Spiel war. Frankfurt also mit diesem Treffer wieder in der zweiten Liga.
Ja, ist verrückt vor allem. Ich habe es ja vorhin erzählt, dass ich kurz beim WDR hospitieren durfte und der Kollege, der dann dort an diesem Mischpult sitzt und entscheidet, welchen Regler, also welchen Kommentator, welchen Reporter er hochzieht, das stelle ich mir da, also ich war ja 10 Jahre später dort, das stelle ich mir in dem Moment so spannend vor, weil überall schreien sie ja. Dann schreit Manni Breukmann, dann schreit der Schmidt aus Frankfurt. Und dann eben Günter Koch noch aus Nürnberg. Und du musst immer jeden so pegeln, dass er halt nicht, dass dir nicht die Boxen im Wohnzimmer umkippen, aber halt auch so, dass du ihn hörst. Das meintest du ja gerade mit denen aus dem Hintergrund, dass man ihn dann da hört. Das ist Wahnsinn. Also das hat so Spaß gemacht. Und ich erinnere mich gerade noch, wir hatten vorhin das Tor, das 3:2 durch Majak bei Rostock gehört. Ich kann mich noch dran erinnern, so dunkel, dass es ein paar Wochen vorher mega Beef gab in Rostock, weil der Zachhuber, der Trainer, hat den Majak ausgewechselt und er war überhaupt nicht zufrieden und er hat überhaupt nicht sich beherrschen können und hat so, ihr kennt doch diese Pylonen, diese kleinen Hütchen, die hat er dann einfach gegen die Trainerkabine, gegen diese Trainerbank, gegen diese Plexiglasscheibe geworfen, weil er so sauer war, dass er ausgewechselt wurde. Ja, und dann hat Zachhuber ihn in diesem wichtigen Spiel lange schmoren lassen, hat ihn dann eingewechselt und dann macht er diese Bude. Und dann weiß ich noch, springt er beim Auswärtsblock so gegen dieses Gitter und krabbelt so diesen Zaun hoch und jubelt. Wahnsinn. Also Slavomir Majak hat nicht viel in dieser Saison gerissen, aber die Bude war, glaube ich, oder wird für immer mit seinem Namen verbunden werden.
Und Bochum war ja sicher abgestiegen. Umso erstaunlicher, dass sie eben 90 Minuten lang so viel Gas gegeben haben, dass im Ruhrstadion da so ein packendes Spiel noch zustande gekommen ist und ja diese ganze Abstiegskonferenz ja auch ungemein prägte. Was ist sonst so in der Bundesliga passiert an diesem Tag? Das darf man nicht vergessen, denn wir reden ja die ganze Zeit nur über 3 Spiele. Michael Preetz hatte sich inzwischen die Torjägerkanone gesichert. Dass Michael Preetz mal die Torschützliste angeführt hat am Ende einer Saison, muss ich zu meiner Stande geschehen, hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm.
Ja, und das vor allem in der Saison, wo du ja immer noch so diese vielen klassischen Mittelstürmer hattest. Ich gehe gerade hier die Liste durch so. Preetz, Kirsten, Neville, Jeboa, Janka, Elber, Juskowiak. Also das sind schon alles klassische Neuner. 23 Buden von Michael Preetz, nicht so schlecht.
Und auf der Autobahn war weiterhin wildes Treiben. Möchte man gar nicht glauben. Normalerweise sitzt ja ganz Deutschland vor der Glotze. Aber es gab wieder eine Verkehrswarnmeldung. Und zwar waren wieder Kinder auf der Autobahn in Lüdenscheid-Nord.
Leute, in Lüdenscheid-Nord.
Saßen alle zu Hause vorm Radio.
Ja, klar.
Und haben sich nicht um die Kinder gekümmert.
Im Waldstadion wurde sich unterdessen anscheinend zu früh gefreut. Der verletzte Eintracht-Profi Thomas Epp rannte die ganze Zeit zwischen dem Premiere-Bildschirm und dem Spielfeldrand hin und her und muss wohl gebrüllt haben, das reicht noch nicht. Das reicht noch nicht.
Geil.
Wir müssen hier weiter auf weitere Tore spielen. Und es gab wohl einen bei der Eintracht, der an diesem Nachmittag ganz genau hingehört hat.
wo die Frankfurter Eintracht natürlich nach wie vor Druck macht. Sie weiß, ein Tor könnte wieder den ersten FC Nürnberg in den Abgrund stoßen, überhaupt keine Frage. Und sie kommen jetzt wieder mit Christoph Westerthaler in der zentralen Position. Nur Schwarzer hat er noch vor sich, dann ist es Fjalltoff, der ist im Strafraum und er trifft. Tor für die Frankfurter Eintracht, 5:1, Herrier, welche Leistung! Und damit ist wieder der erste FC Nürnberg in der zweiten Liga.
Ja, was er da so ein bisschen oder was in den Emotionen untergeht, ist die Art und Weise, wie Fjørtoft dieses Tor geschossen hat. Denn das war vielleicht einer der geilsten Übersteiger überhaupt in der Bundesliga-Geschichte.
Und so unnötig eigentlich, ne? Also wenn man ehrlich ist, oder? Mario, du schüttelst auch den Kopf.
Es war völlig wahnsinnig in dieser Situation, wenn man das Tor braucht. Bei 4-1 kann man schon mal einen Übersteiger versuchen, aber nicht, wenn es gegen den Abstieg geht. Also wenn man das braucht, in dem Moment einen Übersteiger zu machen, der geht wahrscheinlich in 8 von 10 Fällen schief. Weil der war auch, muss man schon sagen, relativ knapp, wenn ich es in richtiger Erinnerung habe, am Torwart vorbei oder unten durch, so halb irgendwie.
Ja, also Andi Reinke kam auf ihn zu und dann geht er mit dem Ball vorbei. Also geht der Ball an ihm vorbei, ja.
Aber es war haarscharf und das in der Situation. Was wäre aus Fjørtoft geworden und der Eintracht, wenn das da nicht klappt? Was hätte man über ihn gesagt? Junge, du läufst alleine auf den Torwart zu, machst einen Übersteiger, klappt nicht, wir steigen ab.
Aber das ist genau die gleiche Diskussion, die wir auch in der letzten Folge hatten, beim Elfmeterschießen. Wenn du ihn
Liverpool gegen AC Mailand.
Genau, wenn du den Knochen trocken verwandelst, sagen alle, ja, der Torwart hatte keine Chance, weil du ihn schön ausgeguckt hast. Wenn du ihm den Ball aber mit demselben Tempo in die Arme schießt, sagen alle, was bist du für ein Depp, kannst du keinen Elfmeterschießen.
Wer trifft, hat recht, so ist es.
Und das ist vor allem das Lustige, dass, Mario, du hast ja gerade gesagt, was wäre gewesen, wenn. Also wenn man in Deutschland heute Jan-Jago Fjørtoft sagt, verbinden alle dieses eine Tor mit ihm. Er hat auch nicht wirklich viele Treffer für Frankfurt erzielt. Ich muss auch zugeben, dass ich, der war ja dann irgendwann auch Sky-Experte, ist jetzt, glaube ich, in Norwegen auch Moderator und Experte. Ich hatte auch gar nicht so viel auf dem Schirm von seiner vorherigen Karriere. Ich habe jetzt hier gerade parallel mal geschaut, der war auch Fußballer des Jahres in Österreich, hat dafür Rapid Wien viele, viele, viele Tore erzielt. Für mich war er immer nur der lustige Frankfurter Stürmer mit dem Übersteiger. Das finde ich ja sowieso immer interessant, wenn man nur eine Sache von jemandem weiß und sich dann mal so rückwärts seine Karriere anschaut. Da waren auch geile Karrierepunkte mit dabei, egal ob er jetzt in Schweden gespielt hat, in Middlesbrough, bei Sheffield, Barnsley. Also er hat überall in England und auch in Österreich getroffen, wie verrückt. Aber in Erinnerung, in Deutschland wird man immer haben, das ist doch der verrückte, lustige Typ mit dem Übersteiger vor Andreas Reinke.
Also. Es gibt halt ein paar Spieler, da hat man nicht mehr so viele Erinnerungen dran, aber nur eine. Und die ist halt die entscheidende. Und bei Fjørtoft war das halt so. Es gibt so ein paar Spieler, klar, wenn ich jetzt sage Messi, Ronaldo, da fallen euch wahrscheinlich 10, 20 Dinger ein. Aber bei Fjørtoft.
Und da hat jeder vor allem auch eine andere Sache.
Ja.
Das ist halt das Verrückte.
Ja, Fjørtoft hat auch in einem Podcast von Raphael Honigstein zu diesem Tag auch schöne Geschichten erzählt, unter anderem, dass Chirag Swarzer, der auf Seiten von Kaiserslautern stand, dass er auf den irgendwann zugegangen ist und sagte, Mensch, Leute, also ob wir jetzt das ein oder andere Tor mehr schießen, kann euch doch egal sein, ne? Also wir brauchen das Tor noch. Aber Swarzer und auch all seine Mannschaftskollegen waren eben voll im Tunnel. Die wollten unbedingt irgendwo ihre Würde am Ende bewahren und sie waren sich auch darüber im Klaren, dass da eben auch sehr, sehr viel auf dem Spiel steht. Fjørtoft hatte eine sehr besondere Beziehung zu Jörg Berger. Das haben wir ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, dass Jörg Berger vor allem durch seine Art, wie er mit Spielern umgegangen ist, sich einfach einfach sehr verdient gemacht hat. Und Fjørtoft hat so schön gesagt, er hätte an diesem Tag auch die Titanic gerettet.
Er hat, glaube ich, gesagt, die Überlebenden wären zumindest fit gewesen.
Nee, das hat er über Felix Magath gesagt.
Ah, das war Felix Magath.
Genau,
okay,
er hat gesagt, Jörg Berger hätte die Titanic gerettet und dann ging es irgendwann später dann, wie dann so Zitate oft erweitert werden.
Ja.
Felix Magath vielleicht nicht, aber die Leute wären wenigstens fit gewesen, so ungefähr. Ja, Jörg Berger ist, da haben wir ja auch ganz kurz drüber gesprochen in unserer Lutz-Eigendorf-Folge, wo Axel Kruse ja zu Gast war und Axel Kruse hat sich auch, also Axel Kruse, für die Folge nicht kennen, schämt euch zuallererst. Es ist eine sehr, sehr interessante und spannende Folge. Jörg Berger ist genau wie Axel Kruse auch in den Westen geflohen. Und Jörg Berger wurde genau wie der später verstorbene Lutz Eigendorf auch immer mal wieder von der Stasi gejagt bzw. beschattet. Und das hat Jan-Jage Fjørtoft in diesem Podcast bei Raphael Honigstein, Steilcast heißt der Podcast übrigens, ein Podcast auf Englisch über Deutschland, vor allem über die Bundesliga. Und da hat Fjørtoft auch erzählt eben über Jörg Bergers besondere Karriere und besondere Biografie in den Westen rüber und dann bei vielen deutschen Vereinen immer so ein bisschen als Feuerwehrmann auch teilweise verschrien. Aber in dem Fall hier hat er ja seinen Job erledigt und zwar spektakulär.
Hans, du hast gerade vorhin Sforza schon angesprochen, das ist mir gerade eingefallen. Es ist auch gut so, dass die das durchgezogen haben, weil wir das ja auf der anderen Seite auch in Bochum hatten, das Problem gegen Rostock. Wenn sich da irgendwer von den beiden Mannschaften hätte hängen lassen und sich freiwillig hätte abschießen lassen, dann hätte Frankfurt und auch Nürnberg machen können, was sie wollten. Dann wäre das vielleicht alles anders ausgegangen. Also da muss man sagen, zumindest aus sportlicher Sicht und aus Fairness-Sicht, war das schon gut, dass die alle so gespielt haben, wie sie gespielt haben.
Ja, absolut. Also Otto Rehhagel hat auch nach diesem Spiel ganz schön Dampf abgelassen und auch gesagt, also das ist, was seine Mannschaft da abgeliefert hat, da hatte er Probleme, sich zu beherrschen. Es gab dann, das ist so eine kleine Anekdote noch zum Thema Frankfurt, es gab dann schriftliche Anträge bei Frankfurts Oberbürgermeisterin damals, dass man ein Denkmal für Jörg Berger errichtet. Und um diese Geschichte dann auch am Ende abzurunden, Jörg Berger wurde dann im Dezember darauf dann entlassen, weil Frankfurt abgeschlagen wieder im Abstiegskampf steckte.
Das ist das Business Fußball, ne? Vorher soll dir irgendwie ein Denkmal gesetzt werden und kurze Zeit später wirst du vom Hof gejagt.
Ja, Felix Magath kam dann übrigens, über den hat ja Fjørtoft auch gesprochen und der hat es dann geschafft. Ja, wir müssen zurück zu unserer Radiokonferenz, denn
wir sind noch lange nicht fertig.
Das große Finale kommt natürlich noch, denn nach diesem 5:1 wurde dann zurückgeschaltet nach Nürnberg und da saß ja unser Gast gleich, Günther Koch.
Hallo, hier ist Nürnberg. Wir melden uns vom Abgrund. Nürnberg 1:2, so wie Bayern wegen des linken Torpfostens im New Camp in Barcelona verloren hat, steigt der Club ab, wenn er absteigt, wegen des linken Torpfostens vor der Nordkurve. Nickel drosch den Ball an den Pfosten, der war nicht zu erreichen. Torhüter Golz flog durch die Luft. Der Ball klatscht vom Pfosten zurück und ging nicht ins Tor, sondern vor die Füße von Frank Baumann. Frank Baumann bringt dann aus 6 Metern den Ball nicht im Tor unter und so steht es nach wie vor nur 1:2. Der Club, der schon abgestiegen war, zwischen 17.08 und 17.10, ist im Moment abgestiegen, denn das Spiel hier ist aus.
Erstmals stieg der 12. vom vorletzten Spieltag noch ab. Historisch Frank Baumann, der eben diese Riesengelegenheit hatte, wie Günter Koch beschrieben hat. Heute wäre der Sportdirektor und zumindest auf dem Transfermarkt mit etwas mehr Glück bei seiner Trefferquote. Hätte das alles verhindern können. Jetzt wollen wir den Mann sprechen, der sich damals vom Abgrund gemeldet hat. Sportreporter-Legende Günter Koch. Mehr als 1000 Fußballspiele kommentierte er für den ARD-Hörfunk. Und inzwischen sitzt er auch im Aufsichtsrat vom 1. FC Nürnberg. Hallo, Herr Koch.
Hi. Und er ist immer noch Reporter. Hat vor 3 Wochen vor 6 Wochen wieder fürs FCN-Fanradio live aus dem Stadion berichtet, auch letztes Jahr gegen Bayern und gegen Stuttgart. Also ist immer noch aktiv, selbst als Reporter und als Reporter-Ausbilder.
Dann fühlen wir uns hier bei Nachholspiel umso mehr geehrt, dass Sie Zeit haben, mit uns über diesen legendären letzten Spieltag 99 zu sprechen. Man hat jetzt schon herausgehört, Sie haben eine Nürnberg-Verbundenheit. Wie hat sich damals der Abgrund angefühlt?
Furchtbar, denn ich war hin und her gerissen, ich war zwiegespalten, ich ahnte das Übel, das da kommt, keiner wollte mir glauben. Ich habe schon frühzeitig, nämlich in der ersten Halbzeit, also in den ersten 45 Minuten davor gewarnt, der Club kann heute noch absteigen. Um mich rum, die haben alle entgeistert geguckt, jetzt spinnt der Alte. Dabei war ich noch gar nicht so richtig alt, da war ich 58 oder so, was weiß ich. Kurz und gut, ich war natürlich und ich bin immer für Bayern, wenn die in der Champions League spielen, für den Club oder für Fürth, für die bayerischen Mannschaften. Ich bin natürlich ein Klubberer, aber ich war objektiv und habe das auch objektiv geschildert. Aber ich sah den Abgrund kommen und habe gewarnt und gewarnt. Und um mich rum, die anderen, die haben es alle nicht glauben wollen. Und die Spieler, die hatten keine Ahnung, weil ja blöder oder soll ich sagen absichtlicherweise, der Sache bin ich immer noch nicht ganz auf den Grund gekommen, im Stadion gegen Ende des Spiels, als sich in Frankfurt alles zuspitzte, keine Zwischenresultate mehr angezeigt wurden. Und nach dem Spiel die Klubberer an die Köpke und andere in die Kurve gingen, um zu feiern, weil sie dachten, das war's.
Andi Köpke haben Sie angesprochen, der war sich ja auch vor diesem letzten Spieltag sehr sicher und sagte, da muss schon sehr, sehr viel passieren, dass wir nicht drin bleiben. Und es gab ja auch Feierlichkeiten, die schon geplant waren nach dem Spiel. War sich der erste FCN am Ende einfach zu siegessicher?
Ja, klare Antwort, ja. Mein Biograf, der an meiner Biografie arbeitet, hat Leute ausfindig gemacht, die sogar vor dem Spiel noch, da gab es immer so eine Fansprechstunde mit dem Präsidenten, also damals mit Michael A. Roth, ihm vorgeworfen haben, dass am selben Tag, an diesem Samstag, 29. Mai 99, allein die Ziffern sind schon verhängnisvoll, die Mitglieder einen Brief bekommen haben, dass der Abstieg ja nicht mehr möglich ist, dass die Saison gelaufen ist und dass man danach feiert. Und da hat ihn ein Mitglied, darauf hingewiesen, dass das Quatsch ist und dass das noch schief gehen kann. Und da wurde er ziemlich, dann ließ man ihn ziemlich abfahren.
Warum war aus Ihrer Sicht dieser Abstiegskampf der spannendste der Bundesliga-Geschichte?
Ja, weil du rechnen musstest, weil du genau hinhören musstest, weil du nie sicher warst, was passiert in Bochum, was macht Rostock, was ist mit Kaiserslautern los in Frankfurt, sind die so schlecht oder halten die sich zurück? Frankfurt, Kaiserslautern, das war ein Langweiler erst, ja. So als ob da nichts liefe. Dann der Club selber, auch der Köpke, da kommt die Kerze nach oben und da muss er doch hin und da kommt der Ball runter, zack, bumm, 0-2, ha. Hey, und da war Hitze und du musstest dich konzentrieren und ich habe immer gerechnet und gerechnet und war mir, nachdem ich ja 2,5 Tage vorher in Barcelona Champions League Finale Manchester United gegen Bayern München übertragen und auch dort überlebt und ja, überlebt ist gut, erlebt habe, wie alles innerhalb von wenigen Sekunden schiefgehen kann, obwohl der Scholl und auch der Janker das 0-2 für Bayern hätten machen können. Wäre da der blöde Pfosten nicht gewesen, war ich gewarnt. Und dann 2,5 Tage später dieses Drama und wieder war der linke Pfosten mit Schuld und nicht nur der Baumann, der den Ball dann aus 6 Metern nicht reinbrachte, als der Ball vom Pfosten klatschte, ihm genau vor die Füße, obwohl der Kuka besser zum Ball gestanden wäre. Es war Drama, 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 Drama.
Sie haben damals so schön gesagt, in der Konferenz, Radio, das schnellste Medium der Welt. Manni Breukmann, Dirk Schmidt und Sie haben Fußball-Deutschland gerade in diesen letzten 20 Minuten in Atem gehalten. Wie können wir uns das vorstellen? Haben Sie nach der Übertragung die Kollegen angerufen? Gab es da irgendeinen Austausch?
Ja, also sowohl der Manni, der hat mir ja sogar in der Reportage noch sein Beileid ausgesprochen. Und ich betone nochmal, ich habe immer und man kann immer als Radioreporter zweistimmig übertragen. Von der Stimmlage und von der Stimmung her, wenn man ehrlich ist, soll ruhig der Hörer merken, du, der Reporter ist ja auf der Seite vom Verein so und so. Aber in der Sache muss man sehr kritisch und sachlich bleiben. Und da wurde ich ja, wenn, dann immer nur vom Club kritisiert. Und der Manni Breukmann und auch der Dirk Schmidt haben sich danach bei mir telefonisch nochmal gemeldet. Viele andere Kollegen auch, meine Münchner Kollegen, der Pulli und der Endres haben sich alle gemeldet und Ja, aber es nützt mir nichts. Ne? Ich musste danach noch einen Kommentar, ein Interview mit dem Herrn Schott vom WDR sprechen. Ich hatte Schüler mitgenommen, weil kein Mensch ins Stadion wollte, weil ich noch Platz hatte auf der Pressetribüne, weil ja jeder dachte, das ist gelaufen. Hab meiner Frau gesagt, du kannst mit dem Nachbarn in Urlaub fahren. Der Club ist gerettet nach diesem Unentschieden in Rostock. Es war einfach scheiße.
Herr Koch, Sie haben jetzt gerade der Baumann gesagt, Frank Baumann, heute ja Macher bei Werder Bremen. Wie lange hat es denn gedauert, bis Sie ihm das Ganze nicht mehr übel genommen haben?
Ich habe ihm sofort verziehen. Ich bin Fußballer. Ich spiele ja auf meine alten Tage heute noch und weiß mit 30, 40, 50, 60-Jährigen, die immer vergleichsweise jünger sind als wir, ich weiß, wie blöd der Ball manchmal spricht oder springt. Und da bist du der Depp, das habe ich ihm gleich verziehen. Hab nie geschimpft. Ich bin Fußballer. Ich weiß, dass da immer alles möglich ist. Und nein, und das ist ein ganz sauberer Junge. Der hat ja mit uns auch dritte Liga gespielt nach 96 und dem Abstieg in die dritte und Aufstieg in die zweite Liga. Sofort verziehen, das ist halt Fußball.
Herr Koch, Sie haben damals ja die berühmten Worte gesagt, wir melden uns vom Abgrund. War Ihnen damals schon bewusst, dass das Ganze in die Geschichte eingehen würde?
Ja, das habe ich gewusst. So wie ich in München mal gesagt habe, fällt mir jetzt auf, da ich sage, das habe ich gewusst, wie ich 94 bei dem verschossenen Strafstoß von Schwabel gegen Aumann in dem Spiel mit dem Phantomtor gesagt habe, Menschenskinder, Schwabel, du konntest doch keinen Elfmeter schießen, ne? Gegen Aumann, und der dann auch gehalten wurde und ich danach gesagt habe, das habe ich gewusst. Ja, ich habe es gewusst. Ich kenne den Club in- und auswendig, wie fast kein Zweiter, obwohl ich ja Münchner, als Münchner hierher gekommen bin und Bayern-Fan war. In den 60er Jahren und in den 50er Jahren jedes 60er und jedes Bayern-Spiel gesehen habe, auch anfangs der 60er Jahre, also mich da auch sehr gut auskenne. Aber da, hier an diesem schwarzen Samstag war mir klar, das ist der Abgrund, und zwar, ja, und das hat den Club, davon hat sich der Club nie wieder erholt.
Aktuell steht der Club ja wieder zumindest mit einem Fuß am Abgrund. In der zweiten Liga, wie bewerten Sie auch mit Ihrer Fansicht die aktuelle Situation?
Dramatisch, höchst gefährlich, gerade wenn man gut spielt und verliert, das ist das Schlimmste. Lieber schlecht spielen und verlieren, ja, aber wenn du gut spielst und verlierst, dann glaubst du an nichts mehr. Jetzt redet wieder der Fußballer, da verzweifelst du. Da muss man also jetzt wirklich höchste Alarmstufe einschalten, ist bei uns auch gegeben. Und jetzt kommt Aue, meine Herren. Und ich darf ja gar nicht weiterreden.
Herr Koch, vielen Dank für Ihre Zeit. Wir wünschen dem Club natürlich alles Gute und Ihnen weiterhin tolle Radioreportagen. Sie haben damals die Abstiegskonferenz 99 mit Wir melden uns vom Abgrund geprägt und legendär gemacht. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Euch alles Gute, Jungs, gell? Und spielt's mal selber Fußball. Ihr müsst selber spielen, dann versteht ihr den Ball. Okay, ciao.
Günter Koch, über den, wie wir herausgehört haben, eine Biografie geschrieben wird. Der berühmte Satz, wir melden uns zum Abgrund. Vielleicht auch der Buchtitel.
Wir melden uns vom Abgrund.
Ja, also es muss irgendwie, ja, man spielt ja dann immer irgendwie mit solchen Zitaten. Ich finde es übrigens schön, wie blumig Günter Koch auch abseits des Fußballstadions spricht. Also dem hätte ich jetzt noch ein bisschen länger zuhören können. Und das ist ja das, was ich ganz am Anfang mal gesagt habe, was das Spannende und das Herausfordernde beim Radiokommentar ist, dass du eben nicht nur sagst, was weiß ich, der Ball über links, dann in die Mitte, zurückgelegt, Tor, sondern eben noch versuchst, währenddessen und wenn der Ball gerade mal nicht läuft, Bilder zu malen mit der, irgendwie mit deinen Worten. Und das hat Günter Koch nicht nur an diesem Spieltag, den wir jetzt gerade besprechen, sondern auch viele, viele Spieltage vorher immer wieder geschafft. Also Günter Koch ist auf jeden Fall, was Radiokommentar angeht, eine echte Koryphäe. Von daher ist es echt super, dass er sich die Zeit für uns genommen hat.
Ja, über das Besondere eines Radiokommentars werden wir gleich auch nochmal kurz sprechen. Wir wollen aber auch davor nochmal die Stimme der Nürnberg-Fans hören, denn wir haben ja in den letzten Folgen, gerade jetzt auch bei Liverpool-Milan 2005, ja von dir, Mario, auch Einblicke bekommen, also klar von Jamie, aber auch ein Everton-Fan kam da, oder ein, ja, es gibt keine weibliche Form vom Fan, ne, aber eine Freundin,
eine Fanin.
Fanin kam von dir zu Wort. Und bei der Vorbereitung der Folge bin ich durch mein Telefonbuch gegangen und habe mich gefragt, wer ist denn Nürnberg-Fan in deinem Freundeskreis? Und dann bin ich auf jemanden gekommen, den wir alle sehr gut kennen, auch aus unserer Sky-Zeit, der liebe Markus Fahn, mittlerweile seit vielen Jahren Morgenmoderator von Bayern 1. Und ich habe Markus mal gefragt, ja, wie hast du denn damals 99 diesen 29. Mai erlebt?
Jetzt bin ich sehr gespannt, der arme Hund.
Ja, um ehrlich zu sein, ich habe das Spiel weder gesehen noch gehört. Ich war zu dem Zeitpunkt nämlich im Krankenhaus, weil mir damals die Schilddrüse rausgenommen wurde. Aus dem gleichen Grund habe ich übrigens das 1:2 der Bayern im Champions-League-Finale gegen Manchester United verpasst. Das war nämlich am Vorabend meiner Operation. Ich habe dann so eine Schlaftablette bekommen und bin während dieses Spiels eingeschlafen, aber das nur nebenbei. Und drei Tage später war dann dieser legendäre Bundesliga-Spieltag und ich hatte im Krankenhaus kein Radiogerät, Fernsehkonferenz gab es damals noch nicht und mich hat dann so gegen 20 nach 5 meine Mutter angerufen und gesagt, du, der Club ist abgestiegen. Und ich habe gesagt, das kann nicht sein. Also ich dachte wirklich, die verarscht mich, weil es war ja rechnerisch fast nicht möglich, aber eben nur fast nicht möglich.
Ja, Markus, fast, da hast du völlig recht.
Puh.
Jetzt stelle ich mir die Frage, ist Markus Fahn vielleicht einer der glücklichsten Nürnberg-Fans auf diesem Planeten, weil er eben dieses Drama nicht erlebt hat? Oder muss man sagen, das ist etwas, was du, da musst du dabei gewesen sein?
Also auf jeden Fall war er nicht privatversichert, sonst hätte er Premiere gehabt auf dem auf seinem Zimmer, weil es gab natürlich schon die Fernsehkonferenz, nur eben bei Premiere, aber das tut jetzt hier nicht zur Sache. Ich glaube, im Endeffekt sind ja solche Niederschläge oder Tiefschläge auch etwas, was das Fansein besonders macht. Egal, ob man jetzt absteigt oder ein Finale nicht gewinnt, das haben wir ja auch bei Liverpool immer wieder gemerkt in der vergangenen Folge, dass ja Nieder- oder Tiefschläge auch identitätsstiftend sein können. Und ich glaube, sowas will man schon, wenn sowas passiert ist, zumindest gesehen haben. Weil du steigst ab und hast dann nicht mal irgendwie das miterlebt. Oder seht ihr das anders?
Ich glaube, der Markus ist auf jeden Fall der einzige Mensch der Welt, der während des Champions League Finals eingeschlafen ist. Also, das kann ja nicht sein. Tablette hin oder her, aber Markus, also komm.
Meinst du, Sheringham ist
gut genug? Ja, der hätte mal eine Tablette nehmen sollen.
Nein, aber seht ihr das anders? Also wenn, keine Ahnung, Hans, du bist Werder-Sympathisant. Stellen wir mal vor, die Saison läuft jetzt so weiter, wie sie bisher gelaufen ist, und dann gibt's so ein spannendes Endspiel oder so ein spannendes Finale um den Klassenerhalt. Willst du dann lieber dieses Spiel nicht mitbekommen und um 17.20 Uhr per Handy informiert werden oder per Mama informiert werden, übrigens Werder geht runter? Oder willst du es sehen und zwischenzeitlich ja auch immer mal wieder die Hoffnung haben? Was ist da deine Meinung?
Auf jeden Fall würde meine Mama mir das sehr einfühlsam vermitteln und müsste dann auch noch meinem Vater und meinen Brüdern das diese Hiobsbotschaft mitteilen.
Deine Mutter ist Dortmund-Fan, ne, muss man dazu sagen.
Ja, das wäre schon ein heftiger Job. Ich glaube schon, dass, wie du sagst, man muss diese positiven wie negativen Ereignisse mit seinem Verein durchmachen. Und insofern will ich es natürlich nicht erleben am Ende dieser Saison, weil absteigen ohne Publikum mit Corona wäre besonders bitter. Aber ich glaube, dass gerade so der Rückblick ja auch eines Fans besonders spannend ist, wenn du eben, so wie ihr als Bayern-Fans, 99 erlebt hast, du hast das Finale der Horm erlebt und dann sind ja diese wirklich positiven Erlebnisse wie dann 2013 umso intensiver.
Genau, das wollte ich gerade sagen. 2013 war natürlich eh schon gut, wenn man die Champions League nicht so häufig gewinnt, aber nachdem man nach 99 2001 gewonnen hat und dann nach 2012 eben 2013 gewonnen hat, da ist schon vorher immer, bei Bayern hat das so ein bisschen ein Muster, dass es davor eben immer schief ging.
Es baut sich so eine schöne Spannung
auf. Ja, aber ne? Nochmal ganz kurz zurück zu Markus. Ich glaube, er würde es auch so sehen, wenn er die Wahl gehabt hätte, hätte er es mit Sicherheit angeschaut. Also ich glaube, natürlich, wenn du im Krankenhaus bist, dann geht's halt nicht. Aber diese Tiefschläge, die gehören schon dazu. Und auch wenn man sich schon den Club aussucht, dann kann man auch damit rechnen, dass es vielleicht mal einen Tiefschlag gibt.
Markus ist ja, wie wir gesagt haben, ein Mann des Fernsehens, aber eben auch des Radios. Und ich finde gerade aus seiner Perspektive besonders spannend, das wird er uns gleich beantworten, inwieweit er auch diesen Zauber einer Hörfunkkonferenz im Vergleich zum Fernsehen sieht. Und das wird er uns jetzt erzählen.
Naja, diese Hörfunkkonferenz ist halt das Original, ne? Also lange bevor es solche Konferenzen im Fernsehen gab, gab es die im Hörfunk. Und ich finde gerade diese Konferenz vom letzten Spieltag 99, ich habe mir die natürlich im Nachhinein dann angehört, die bietet ja alles an Dramatik, an Bildern im Kopf, an Emotionen, also alles, was so eine Konferenz ausmacht. Legendäre Stimmen, Günter Koch in Nürnberg, der übrigens in dieser Konferenz sagt, Radio, das schnellste Medium der Welt. Und genauso ist es auch. Die ging ja damals im 5-Sekunden-Takt hin und her. In Nürnberg Günter Koch, wie gesagt, Manni Breukmann, auch so eine Legende, in Bochum, der das Spiel gegen Rostock kommentiert hat. Also lange bevor ein Wolf Fuß und ein Frank Buschmann und ein Kai Dittmann Fußball mit Leidenschaft und mit Emotionen kommentiert haben, gab's das eben im Radio. Angefangen 54, Herbert Zimmermann bei der Fußball-Weltmeisterschaft, hier aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Das war ja auch Radio, ein Radiokommentar. Und gerade wenn ich jetzt eben an diese 99er-Konferenz denke, dieser legendäre Satz von Günter Koch, hallo, hier ist Nürnberg, wir melden uns vom Abgrund. Ich meine, mehr musst du nicht wissen. Und ein Bild und ein Satz, das alles sagt, das ist halt Radio und das liebe ich.
Markus Fahn, vielen lieben Dank dafür. Schöne Radiostimme und man muss bei ihm sagen, kein klassisches Radiogesicht.
Ja, genau. Markus kommt ja vom Radio und war dann quasi, hat ein Intermezzo bei Sky gehabt, hat sich da auch sehr gut geschlagen natürlich und ist jetzt dann wieder beim Radio. Und er hat das genau auf den Punkt gebracht, weil stellt euch vor, wenn dann mal irgendwie zwischenzeitlich nicht etwas passiert im Fernsehen, bleibst du dann eben ruhig, weil der Zuschauer sieht ja alles, aber du musst im Radio halt weitermachen und zwar nicht Quatsch erzählen, sondern kannst dann nochmal Bilder auspacken, vergangene Szenen nochmal beschreiben und das haben dann Leute wie Manni Breukmann und Sabine Töpperwien und Günter Koch und so weiter natürlich zuhauf gemacht und deswegen gibt es ja auch in Zeiten von Sky und von irgendwelchen Handy-Apps und Streaming-Diensten immer noch die ARD-Rundfunkkonferenz. Das hören ja nicht nur Taxifahrer, die gerade unterwegs sind, sondern es hören immer noch richtig viele Väter und Mütter mit ihren Töchtern und Söhnen. Und es hat auch auf mich zum Beispiel immer noch nicht an Faszination verloren. Also es macht weiterhin Spaß, genau das, was Markus Fahn gesagt hat.
Also wenn ich im Auto sitze, ich höre es wirklich immer noch sehr, sehr gerne. Wenn ich zu Hause bin, dann komme ich nicht dran vorbei, dann will ich es einfach sehen, das muss ich zugeben. Aber im Radio ist das absolut super, im Auto zu hören.
Sehe ich genauso, ein absolutes Muss für die Autofahrt, deshalb ja auch immer wieder diese Verkehrswarnungen, Kinder auf der Fahrbahn und so weiter, weil wahrscheinlich dann doch die meisten, gerade wenn sie irgendwie unterwegs sind, versuchen eben dadurch Bundesliga zu verfolgen und eben auch diese Emotionen, die transportiert werden, während der Fahrt aufzusaugen.
Und genau, und eigentlich ist es ja auch total schön, dass dieses Abstiegsfinale, nenne ich es jetzt mal, 99 stattgefunden hat und damit auch vor dem ganzen Internet, Handy, App, Gedöns. Denn so haben wir ja diese Stimmen. Wenn dieses Abstiegsfinale jetzt in der jetzigen Zeit wäre, 2020, dann glaube ich, es hätte nicht mehr diesen Charme, weil die Leute im Stadion nicht mehr alle mit ihrem Radio am Ohr hängen würden, sondern einfach mal kurz einen Blick auf die Handy-App werfen würden. Heute würde man dann eben die Wolf Fuß und Kai Dittmann, der übrigens auch vom Radio kommt, die würde man dann alle rausziehen und die sind dann immer noch mal, haben einen anderen Zugang und eine andere Emotionalität. Deswegen, wir haben ja Manni Breukmann auch zum Beispiel gehört, damals, als wir über die 4-Minuten-Meisterschaft der Schalker gesprochen haben in der Folge. Das hat einfach immer noch, das ist irgendwie direkter, sowohl Markus als auch Günter Koch haben es ja gesagt, das Radio, das schnellste Medium. Also es ist einfach, ja, direkter. Also ich finde, die Emotion ist irgendwie näher dran an mir als jetzt der Fernsehkommentator. Von daher bin ich ganz froh, dass das damals stattgefunden hat mit diesen großen Namen statt jetzt heute.
Ja, und der letzte Spieltag in der Bundesliga-Geschichte hat ja auch immer wieder krasse Dramen und Geschichten einfach hervorgebracht. Also du hast eben schon angesprochen, die 4 Minuten im Mai auf Schalke. Dann werden wir hier beim Nachholspiel auch noch über Unterhaching sprechen und das Schicksal von Bayer Leverkusen. Da auch das nochmal schnell so hinten raus mitgegeben, das Abstiegsfinale in Leverkusen gegen Kaiserslautern, das war in der Saison 95-96, war auch krass, als am Ende Rudi Völler seinen Kumpel Andi Brehme tröstet, ja, und Andi Brehme im TV-Studio, ich glaube damals bei Sat.1, wirklich total verrotzt, verheult, mit dem Taschentuch in der Hand, versucht irgendwie ein paar Worte rauszukriegen. Ja, wirklich, auch das vielleicht irgendwann nochmal ein Thema hier bei Nachholspiel. Aber heute soll es das an Drama gewesen sein.
Ja, also noch mehr Drama geht auch nicht, ehrlich gesagt, als man in diese 90 Minuten Fußball packen konnte. Und in diese Folge, ich hoffe, euch zu Hause hat es gefallen. Also mich lässt dieses Abstiegsfinale nicht los. Ich weiß gar nicht, wie oft ich jetzt auch in den vergangenen Tagen, als Hans erzählt hat, er bereitet diese Folge vor, immer wieder in diese O-Töne von Koch und Breukmann reingehört habe. Also ja, Jan-Age Fjørtoft, wie gesagt, für immer mit diesem Tag, mit diesen Minuten verbunden, zu Recht auch diese Kaltschnäuzigkeit zu haben. Ich weiß noch, ich glaube, war das Jörg Dahlmann? Ich weiß gar nicht mehr, wer es damals für Sat.1, für RAN dann nachbereitet hat. Und da gab es dann zum ersten Mal diesen Satz, den habe ich da zum ersten Mal gehört. Cool wie eine Hundeschnauze.
Nee, so, das war Erik Laser.
Erik Laser war's? Ja. Okay. Weil das habe ich vorher noch nie gehört und seitdem immer wieder, aber da dann halt zum ersten Mal. Und besser kann man es gar nicht zusammenfassen. Klar haben Bernd Schneider, Cheng Yang und Marco Gebhardt tolle Tore gemacht, aber diese Abgebrühtheit von Jan-Age Fjørtoft liegt vielleicht an diesem skandinavischen, weißt du, an diesem norwegischen Kühlen. Erling Haaland ist ja jetzt bei seinen Interviews ähnlich abgezockt, sage ich mal. Ja, mal gucken, wie viel Tore der noch machen wird.
Was auch in diesem wunderbaren Podcast mit Raphael Honigstein zum Ausdruck kommt, es gab ja irgendwann mal so ein Ranking der schönsten Bundesliga-Profis und ich glaube, da hat Fjørtoft Platz 5 belegt.
Platz 5?
Ja.
Weißt du noch, wer jetzt kommt? Wer war oben?
Erster war auf jeden Fall irgendein anderer Skandinavier. Ich glaube, es war ein Schwede, Svensson oder sowas. Müssen wir nochmal nachgucken.
Patrick Andersson.
Im Zweifel Svensson. Ja, Patrick Andersson hat auch so vor paar Wochen eine große Rolle bei uns gespielt.
Ich sag mal so, Yves Eigenrauch und Nemeth Schwanz nicht.
Aber ich glaube, es gab doch auch vor ein paar Jahren mal die Umfrage bei Trainern, oder? War doch Markus Weinzierl, glaube ich, ganz oben und wurde in einer PK drauf angesprochen.
So Mario, für den Gossip-Kram haben wir den Video hergeholt.
Das ist im Paket dabei.
Ja, ich besorge euch Jamie Carragher, aber auch
Markus Weinzierl, wenn er in der Pressekonferenz auf seine Schönheit angesprochen hat.
Ich weiß nicht, ob wir in den nächsten Wochen und Monaten Markus Weinzierl thematisieren werden. Was wir, das hat Hans schon angeteased, was wir behandeln werden, ist das Champions-League-Finale 99 zwischen Bayern und Man United. Außerdem Vizekusen, die Entstehung dieses Namens, diese bittere Niederlage von Bayer 04 bei Unterhaching. Da werden wir mit einem ehemaligen Leverkusen-Spieler sprechen, der sich die 90 Minuten von der Bank aus angeguckt hat und quasi... Paulo Rink war es nicht, der wurde eingewechselt. Trotzdem hat Leverkusen nicht das Ding gewinnen können. Aber es werden auf jeden Fall spannende Folgen in den nächsten Wochen. Wenn euch noch Sachen einfallen, die wir doch auch noch thematisieren sollten, immer her damit bei Instagram oder auch bei Twitter oder an nachholspiel@gmail.com. Und ganz wichtig noch ein Hinweis, wenn ihr uns regelmäßig hört via Spotify und ihr folgt uns da noch nicht, klickt da gerne auf Folgen, weil dann wird an jedem Samstag wird euch dann immer angezeigt, wenn wir eine neue Folge rausgebracht haben, da erscheinen wir dann ganz oben. Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, um in diesem ganzen Spotify-Algorithmus nach oben gespült zu werden. Ihr kennt ja oder ihr wisst ja, wie es läuft, genau mit den 5 Sterne oder mit den Bewertungen natürlich bei Apple Podcast. Ja, genau.
Haben wir Paulo Rink mal angefragt für irgendeine Folge?
Ich habe Paulo Rink, das kann ich noch erzählen. Ich habe Paulo Rink letztens bei Instagram vertaggt. Und weil er da ein schönes Foto mit seiner Mutter hatte, wie er irgendwie am Muttertag mit ihr posierte. Und ich habe die beide verlinkt. Und wer von beiden hat uns gerepostet? Seine Mutter. Ja,
schön. Vielleicht können wir die mal einladen.
Seine Mutter hat gedacht, guck mal hier, die feiern meinen Sohn. Da feiere ich die. Ja, aber Paulo Rink leider nicht. Ja.
Wenn wir ihn bekommen sollten, dann schreit das nach einer Sonderfolge. Paulo Rink und seine Zeit in Leverkusen, Nürnberg.
Ja, Mario, daran musst du dich gewöhnen. Jede Menge Paulo Rink-Content, den gibt es hier. Berühmt berüchtigt. In diesem Sinne, schaltet nächste Woche wieder ein. Da geht's nicht um Paulo Rink zur Abwechslung, sondern um den FC Bayern und Manchester United. Oh, ja. Ja, Mario, da musst du durch. Vielleicht kriegen wir ja auch da deinetwegen noch den ein oder anderen Spieler von der ein oder anderen Seite von diesem grandiosen Spiel.
Schauen wir mal.
Im Stadion warst du da nicht, ne, Mario?
Nee, ich, ja, okay. Ich erzähle euch nächste Woche, wo ich war.
Sonst hätten wir dich gefragt, aber so fragen wir dann den einen oder anderen Spieler.
Ich habe auf meinem Handy, sehe ich gerade 5 Anrufe in Abwesenheit von Lothar Matthäus. Vielleicht nehmen wir den einfach.
Ja, vielleicht, der hat die letzten Minuten auch nicht mehr auf dem Feld erlebt. Aber das werden wir alles nächste Woche erzählen. Viel Spaß auf jeden Fall. Die kommende Woche wird großartig. Wir werden uns vorbereiten auf dieses Spiel. Von daher bleibt uns treu und schaltet nächste Woche wieder ein. Bis dahin.
Bis dann.
Tschüss.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.